Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
Vibes, Bilder von Bitches und Queens.
Hallo Vero.
Hallo Stefanie.
Ah, wir schon wieder.
Wir schon wieder. Jetzt brauche ich dich gar nicht mehr vorstellen.
Ja, oh ja, das machen wir doch noch immer.
Doch.
Vielleicht kommen ja neue Leute dazu.
Ja, mir gegenüber sitzt der letzte Dreck. Nein, ich habe sie immer noch lieb.
Du weißt, ich steigere alles, was du vorher sagst.
Nein, die ganz fantastisch wunderbarste überhaupt, das ist die Stefanie, die mir da gegenüber sitzt. Und
mir gegenüber sitzt die talentierte, geniale und wunderschöne Vero.
Weiß ich eh.
Das sieht ja keiner, weil das ist ja ein Podcast.
Wir können jetzt alles behaupten. Also es könnte
wirklich, genau, wir moderieren nackt.
Wir waren gerade Skinny-Dippen gemeinsam. Und jetzt haben wir uns gedacht, setzen wir uns vor die Mikros.
Was man halt so macht.
Dass sich sowas nicht schämt.
Wir stellen jede Woche hier eine Frauenbiografie vor, von einer coolen oder nicht so coolen Bitch oder Queen aus der Geschichte. Mhm. Egal welche Epoche, egal welcher Kontinent, egal welcher soziale Status.
Richtig. Es sind sowohl bekanntere als auch eher unbekannte Damen, Ladies mit dabei.
Eine stellt immer der anderen eine Biografie vor und die andere hat überhaupt gar keinen Dunst, was sie erwarten wird.
Richtig.
Und heute bist du ahnungslos.
Heute bin ich wie immer ahnungslos.
Wie jede zweite Woche.
Nur. Jede zweite Woche, aber ich bin auch so ahnungslos.
Dazwischen bin ich ahnungslos.
Wer weiß, was wir heute lernen werden oder was ich heute lernen werde. Ich freue mich.
Ja, ich hoffe, ich kann deine Erwartungen erfüllen.
Selbst wenn nicht, der Anblick ist schön.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Evenstochter.
So, liebe Vero, heute geht es wieder mal um ein Weibsbild, wo die Frage nach der Zuordnung, ob Bitch oder Queen, sehr unterschiedlich beantwortet wird. Um sie kennenzulernen, reisen wir auch sehr, sehr weit zurück in der Zeit, nämlich über 2300 Jahre zurück.
Wow.
Wir sind jetzt nämlich ungefähr 300 Jahre vor der Zeitwende.
Okay.
Und wir besuchen den altorientalischen und den noch ganz freshen hellenistischen Kulturraum.
Okay.
Das heißt Ägypten, Mittelmeer, Griechenland, Türkei, Makedonien. Unsere Protagonistin heute ist zwar definitiv eine Queen, der Weg dahin ist aber steinig, abenteuerlich und voller Tabubrüche.
Oh.
Willkommen also in der antiken Telenovela rund um Arsinoe die Zweite.
Wie kann man die jetzt zeitlich im Vergleich zu den...
Wir sind jetzt kurz nach Alexander dem Großen und der Vater von Arsinoe ist der Gründer der Ptolemäischen Dynastie. Das ist die gleiche Dynastie, die dann auch mit Kleopatra endet.
Ah, okay, verstehe. Also schon ziemlich spät. Da stehen die Pyramiden schon sehr lange.
Ja, da stehen die Pyramiden schon sehr lange, genau.
Na, da schau her.
Zur Errichtung der Pyramiden haben Mammuts noch gelebt.
Wirklich?
Echt?
Legen wir los. Vor nicht allzu langer Zeit hat Alexander der Große sein Reich von Makedonien aus bis zum indischen Subkontinent ausgebreitet und war unter anderem auch in Ägypten zum Pharao ernannt worden. Jetzt ist er tot. Er hat keine Nachfolge ernannt. Er hat am Sterbebett noch auf die Frage, wer es übernehmen soll, sein riesiges Reich lapidar mit der Beste geantwortet. Und du kannst dir vorstellen... Der Scherzkeks, ne? Du kannst dir vorstellen, als er dann gestorben ist, war das Chaos groß und das Geschrei auch. Ja? Das Ganze führt dann zu den Diadochenkriegen. Die Diadochen, das sind seine ehemaligen Generäle und Vertrauten, die sich dann gegenseitig bekämpfen und bekriegen, weil sich zwei Parteien bilden, wer der Nachfolger werden soll. Führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, es gäbe zwei Anwärter auf die Nachfolge. Das eine ist irgendwie ein Halbbruder von Alexander, der aber anscheinend ein bisschen, sagen wir mal, langsam ist oder so. Und dann gibt es noch einen ungeborenen Sohn. Und manche Diadochen sagen dann halt, der eine oder der andere soll es werden und dann bekriegen die sich und teilen sich da im Laufe der Zeit dann auch das große Reich untereinander auf. Mhm. Sind dann auch nicht unglücklich, als dann der Sohn, der dann das alles übernehmen soll, tatsächlich irgendwann als Junger umgebracht wird. Beschwert sich auch keiner, als der weg ist. Ne?
Naja.
Einer dieser Diadochen und ehemaliger General und enger Freund von Alexander ist Ptolemaios der Erste Soter. Und du musst dich jetzt sehr konzentrieren, liebe Vero, und auch ihr, die zuhört, müsst euch sehr konzentrieren. In dieser Geschichte heißen fast alle Männer Ptolemaios.
Uff, wir werden uns einfach Spitznamen für jeden ausdenken.
Oh ja, oder der kann Papa Ptolemaios heißen.
Okay, the Daddy. The Big Daddy.
Big Daddy, Big genau. Daddy. Der ist mit diesem ganzen komplizierten Diadochengewusel und hin und her und Krieg und Verheiratung und lalala, um dieses Reich aufzuteilen. Da kommt er am Ende als der Statthalter der Provinz Ägypten, bindet da immer mehr Macht an sich und verschafft aber auch dem Land Reichtum. Er beginnt zum Beispiel mit dem Bau der Bibliothek von Alexandria oder auch mit dem Bau des Leuchtturms von Alexandria. Den kennst du vielleicht, weil er zu den antiken Weltwundern zählt. Mit seiner Frau Berenike, der Ersten, bekommt er nun wahrscheinlich 316, irgendwann auf jeden Fall zwischen 318 und 311 vor, seine Tochter Arsinoe die Zweite.
Von dem Namen Berenike stammt wahrscheinlich sogar mein Vorname ab. Also wenn man dem griechischen Wortstamm glauben sollte. Es gibt ja zwei Übersetzungen. Also die eine ist irgendwie Latein und bedeutet übersetzt sowas wie wahres Bild.
Ja.
Und die griechische ist dann die siegbringende.
Na gut, dann kannst du mal schauen, ob du dich identifizieren kannst mit der Berenike, der Ersten, mit der Mutter von unserer Heldin. Die ist anfangs allerdings jetzt nicht die Lieblingsfrau von Big Daddy. Big Daddy hat nämlich vier Ehefrauen. Und seine Lieblingsfrau ist eigentlich Eurydike.
Ja, ich kann mich super identifizieren.
die arbeitet sich aber noch hoch. Also du musst jetzt die ganze Story durchleben, um dann mit Berenike zu bonden.
Okay, leben wir. Ich bin schon ganz gespannt.
Eurydike ist die Lieblingsfrau von Big Daddy. Und deren Sohn Ptolemaios Keraunos, der nächste Ptolemaios eben.
Das ist jetzt der Sohn von ihm.
Das ist der Sohn,
der jüngere Bruder von...
Das ist der Halbbruder.
Der Halbbruder.
Das ist eben von der Eurydike. Der Sohn, den müssen wir uns aber auch merken, der wird auch noch eine nicht unerhebliche Rolle spielen in dieser ganzen Geschichte.
Ja? Das heißt, er bekommt jetzt welchen Namen?
PK.
Der PK.
Ptolemaios Keraunos ist PK.
Okay.
Es gibt aber noch einen Ptolemaios.
Einen dritten.
Das ist nämlich ihr Vollbruder. Sie hat auch einen Bruder und der heißt ebenfalls so.
Das ist dann der Bro.
Das ist dann der Bro, okay.
Also der PK ist der Halbbruder.
Der Bro und der Big Daddy.
Und der Big Daddy.
Das sind unsere drei Ptolemaios und jetzt werde ich diesen Namen einfach nicht mehr aussprechen, weil er geht eh so schwer über die Lippen. PK ist auch irgendwie Big Daddys Favorite und er ist so der Anwärter auf den Pharaonenthron. Arsinoe und auch ihr Bruder wachsen also schon sehr privilegiert auf, aber schon mit dem Wissen, dass eigentlich so der andere Familienstamm jetzt dem Daddy mehr taugt und das irgendwie so die Lieblingsfamilie ist. Und in dieser ganzen Atmosphäre da herrscht wahnsinnig viel Konkurrenz. Jede Ehefrau möchte ihre eigenen Söhne an die Macht bringen und es ist nur Intrige und Hackel ins Kreuz. Und es ist muss eine sehr angespannte Atmosphäre gewesen sein, in der Arsinoe hier aufwächst.
Mhm. Aber die Möglichkeit, dass sie selbst mal zur Pharaonin werden kann, ist sie schon gegeben, als sie Kind ist? Also wird sie da drauf hintrainiert?
Sie wird da nicht drauf hintrainiert. Es wird, glaube ich, sowieso ganz lange nur PK drauf hintrainiert. Mhm. Und es ist aber immer eher die Frage, welcher Sohn wird Nachfolger. Es gab zu dem Zeitpunkt zwar schon einige Pharaoninnen, auch ja, in der ägyptischen Geschichte.
Aber es ist eher die Ausnahme.
Ja. Mhm. Während der Diadochenzeit gibt es jetzt zwei sehr beliebte Methoden, seine Macht und sein Einflussgebiet zu vergrößern. Das eine ist Krieg führen und das zweite ist, die Töchter an andere ehemalige Generäle oder eben Diadochen zu verheiraten beziehungsweise selbst die Tochter eines anderen Diadochen zu ehelichen. Hier taucht jetzt das erste Mal Genaueres von Arsinoe auf. Sie wird mit Lysimachos, dem König von Thrakien, verheiratet, der eben auch ein Diadoche ist. Thrakien, das ist das, was er sich jetzt unter den Nagel gerissen hat, das ist das heutige Bulgarien und die Türkei und auch Teile von Griechenland. Der Altersunterschied zwischen den beiden ist eklatant. Arsinoe ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich so um die 16, er um die 60.
Ah ja.
es war zwar damals normal, dass junge Frauen ältere Männer heiraten oder verheiratet werden, aber so ein großer Unterschied ist auch damals nicht normal und sie werden dafür dann auch irgendwie verspottet. Sie wird als Goldgräberin bezeichnet und er als alter Tatterkreis.
Now I'm saying she's a gold digger.
Ja, er ist jetzt vermutlich kein alter Tatterkreis gewesen, er war noch mit 60 militärisch aktiv, er war bis zu seinem Tod militärisch aktiv und glaube ich auch ziemlich fit und kampfbereit und in jeder Schlacht dabei, also so ganz überwurzelt kann er auch noch nicht gewesen sein.
Mhm.
Er hatte zu dem Zeitpunkt bereits 3 Frauen. Asinur ist jetzt aber die einzige Ehefrau, die in der Geschichtsschreibung mehr erwähnt wird. Von den anderen kennt man zwar auch den Namen, aber sie hat mehr Einfluss als die anderen Ehefrauen. Sie bekommt mehrere Städte von ihm überschrieben, über die sie dann herrscht. Angeblich ist sie sehr dominierend und es gibt auch Gerüchte, dass sie sehr viel Einfluss nimmt.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, dass angeblich er jemanden den Löwen zum Fraß vorgeworfen hat, weil der sich irgendwie abfällig über eine musikalische Darbietung von Asinur geäußert hat. Also wahrscheinlich hat er gesagt, sie kann nicht singen oder so.
Und sie soll ihm da gesagt haben, der hat über mich gelacht, wir finden den Löwen
zum Fraß. Ja, also sie ist auch wieder so eine Frau, die in der Geschichte ganz, ganz lange als intrigant, einflussnehmend, manipulierend dargestellt wird und die da ihren Mann zu Sachen gedrängt hat, die der gar nicht wollte, weil sie da so.
Er war natürlich unschuldig.
Ja. Es wird aber das jetzt nicht die brutalste Geschichte der heutigen Sendung bleiben.
Oh. Ich meine, es könnte auch so, nein. Aber ich finde Brutalität.
Also wie dominierend sie jetzt tatsächlich war, weiß man nicht so genau, wie es oft dargestellt wird. Was man auf jeden Fall weiß, dass sie 3 Söhne gemeinsam hatten.
Mhm.
Rat mal, wie der Älteste geheißen hat. Ja, genau.
Ptolemäus. Nennen wir ihn Babyboy.
Dann hat sie den Babyboy, den Lysimachos und den Philipp.
Mhm.
Das sind ihre 3 Söhne. So, jetzt aber weiter in der verworrenen Familiensaga. Lysimachos Sohn aus anderer Ehe, also vom Vater Lysimachos, der hat einen Sohn aus einer anderen Ehe, der heißt Agathokles. Und der kommt jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund der Geschichte. Der ist mit Lysandra verheiratet und Lysandra ist eine Tochter der Eurydike und somit eine Halbschwester von Arsinoe. Also ihr Stiefsohn ist mit ihrer Halbschwester verheiratet.
Ich muss noch mal kurz mitdenken. Warte kurz. Die Eurydike war die...
War die andere Frau ihres Vaters.
Und die Eurydike hat einen Sohn.
Die hatte einerseits den Piquet.
Den Piquet, genau.
Und diese Lysandra.
Okay, und die Lysandra wird verheiratet mit...
Mit dem Sohn von Lysimachos, also von dem Sohn von dem Ehemann von Arsinoe.
Also sie steht eigentlich in keinem Verwandtschaftsgrad zu beiden, oder?
Doch, das eine ist ihre Halbschwester.
Warte, Halbschwester, warum ist das ihre Halbschwester?
Weil sie den gleichen Vater haben.
Ah ja, stimmt, sie haben ja den gleichen, ja, Väter gibt es ja auch noch.
Du wünschst dir da schon wieder Fortpflanzung ohne Männer.
Ich brauche das nicht.
Okay, also es passiert jetzt ganz viel, wo wir nicht ganz genau wissen, was es war. Was wir allerdings wissen, am Ende wird Agathokles tot sein. Und er wird entweder heimlich vergiftet oder so. Was man aber auch immer wieder hört, ist, dass er von seinem eigenen Vater zum Tode verurteilt und umgebracht wird. Nämlich von Lysimachos.
Ich stelle mir den noch ganz jung vor, der...
Der ist auf jeden Fall ihr altersmäßig näher als
ihr Ehemann. Ach Gott, das habe ich ganz vergessen, dass sie die Kinder mit diesem alten Typen haben musste. Oh Gott, das arme Ding.
Also Agathokles wird umgebracht. Was wir vermuten oder was gemunkelt wird, wäre entweder, dass Arsinoe etwas von Agathokles wollte und abgewiesen wurde und dann aus Rache ihn umgebracht hat oder seinen Mord in Auftrag gegeben hat oder ihrem Mann eingeredet hat. Dass sie da nämlich das Gerücht streut, dass Agathokles eine Verschwörung gegen den Vater plant. Es könnte aber auch sein, dass Lysimachos von selber auf diese Verschwörungstheorie kommt und glaubt, sein Sohn revoltiert gegen ihn. Oder es könnte auch sein, dass Agathokles tatsächlich ein Verschwörer ist. Es könnte auch sein, dass das alles in Wahrheit noch auf die Müttergeneration, also auf Berenike und Eurydike zurückgeht, die da irgendwie ihren Krieg auf die Kinder und Enkelkinder irgendwie...
Ach, die sind auch nicht miteinander klargekommen.
Ja, nein, es war ja dieser ständige Kampf, wer jetzt dann, wessen Sohn
Nachfolger.
Jetzt Nachfolger wird. Das war, glaube ich, sehr angespannt, dieses Verhältnis.
Wenn sie nur gewusst hätten, was sie machen könnten, wenn sie zusammenhalten.
Das wird in dieser Geschichte nicht passieren.
Widerliche Weibsbilder.
Auf jeden Fall ist es ein großer Skandal, dass Agathokles tot ist und umgebracht und hingerichtet wurde. Und das bringt jetzt einiges ins Rollen. Parallel dazu gibt es auch in Ägypten, in der alten Heimat, große Neuigkeiten. PK ist jetzt nämlich nicht mehr der Favorite von Big Daddy, sondern der Bro ist es.
Warum?
Ja, weil die Berenike, deine Namensvetterin, da sich ein bisschen hochgearbeitet hat und dann plötzlich sie zur Lieblingsfrau wurde. Man weiß es nicht genau. Intrigen über Intrigen. Auf jeden Fall, PK fällt von dem hohen Podest, auf dem er schon gestanden ist, weil er sich schon sehr sicher war, dass er Pharao werden wird.
Okay.
Und der Bro ist jetzt dann der offizielle Nachfolger.
Okay, ich verstehe.
Genau, aber inzwischen sind wir jetzt wieder in Thrakien. Lysandra, die Frau von Agathokles, flieht und sie flieht zu einem anderen Diadochen nach Babylonien, was das heutige Syrien ist. Mhm. Und das ist eben ein anderer Bro vom Alexander und der spielt sich jetzt als Rächer des Prinzen auf. Das heißt, es kommt jetzt irgendwie zu Schlachten und zu Kriegen und zu Attacken. Und in einer dieser Schlachten fällt auch Lysimachos, der Ehemann von Arsinoe, allerdings auch schon mit über 80. Also sie waren jetzt auch schon fast 20 Jahre verheiratet, haben 3 Kinder. Mhm. Die sind auch schon fast im Erwachsenenalter, jetzt ist er über 80. Sie ist währenddessen, während dieser Schlacht, ganz in der Nähe, nämlich in Ephesus. Diese Stadt versinkt dann, sobald der thrakische König tot ist, komplett im Chaos. Sie ist eingekesselt, sie kommt nicht raus. Und da gibt es dann die Geschichte, dass sie angeblich mit einer ihrer Dienerinnen die Kleidung tauscht und dann diese Dienerin erschlagen wird und Arsinoe fliehen kann, weil sie halt das andere Gewand anhat, das der Dienerin. Arsinoe bleibt noch im Land, sie kämpft weiter darum, dass ihr Sohn den thrakischen Königsthron besteigen wird. Das könnte nämlich auch ein Grund sein, warum sie, wenn sie es denn getan hat, Agathokles irgendwie weghaben wollte, damit ihr Sohn dann als Erstgeborener dann danach rücken kann.
Der Babyboy jetzt nehme ich an.
Genau, dass ihr Babyboy auf den Thron kommt, das ist ihr sehr, sehr wichtig. Ja? Mhm. Falls du dich jetzt gerade fragst, was ist eigentlich mit PK? Von dem haben wir gar nichts mehr gehört.
Mhm. Naja, schon. Du hast doch vorhin erzählt, dass der auf einmal nicht mehr im Rampenlicht steht und dass der nicht mehr gewollt wird vom Vater.
Und daraufhin hat er sich auch nach Thrakien begeben.
Zu seiner Schwester.
Zu seiner Halbschwester. Und seiner Schwester, ja, weil Lysandra ist ja auch da.
Mhm.
Und als dann dieser Vorfall mit Agathokles ist, flieht er auch zusammen mit seiner Schwester, mit Lysandra, kämpft an der Seite von diesem Diadochen, diesem babylonischen, gegen Arsinoes Mann. Und sobald der besiegt war, erschlägt er den, mit dem er zusammen gekämpft hat.
Ah, so, Hauptsache ich bleib übrig.
Genau, der ist noch immer ein bisschen grantig. Man merkt so, das ist noch das...
Ein bisschen grantig
das, ist er das, noch. Das bebt noch so nach, dass er doch nicht Pharao wird. Und er ist ein Fähnchen im Wind. Er kämpft gegen den einen mit dem anderen, bringt dann den anderen um, sobald sich da die Möglichkeit ergibt, weil er einfach auch machtgeil ist. Und wenn er schon nicht Pharao wird, irgendeinen Thron will er halt.
Ja, verstehe.
Also ein nicht so guter Geselle.
Nicht ganz so angenehm.
Nicht ganz so angenehm. Wir merken, man kann dem nicht so wirklich trauen. Und weißt du, was er jetzt als nächstes will? Er will seine Halbschwester heiraten.
Okay.
Arsinoe.
Die Arsinoe. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht will er sie umbringen, aber ich vergesse.
Ja, man war zuerst auch nicht sicher so. Ist er jetzt eine Gefahr für sie oder nicht?
Mhm.
Aber er entscheidet sich dann irgendwie, um sie zu werben und sie heiraten zu wollen. Es gibt jetzt nicht wirklich einen Grund, warum sie ihm trauen sollte.
Mhm.
Es ist auch irgendwie eine schwierige Situation mit ihren Söhnen aus der anderen Ehe und so. Sie hatte aber jetzt auch nicht wirklich viele Alternativen. Sie könnte,
vielleicht war er hot. Vielleicht war er so richtig
Bad Boy. Er hat gegen Mann gekämpft.
Und ja, naja, stimmt. Nach diesem 60-, 80-jährigen Kerl ist alles besser. Na gut, dann gib mir halt den Halbbruder. Oh Gott.
Auf jeden Fall, sie hatte nicht wirklich Mitentscheidungsrecht, beziehungsweise alleine mit den Söhnen hätte sie nicht überleben können lange. Sie hätte nach Ägypten fliehen können zu ihrer Familie, zu ihrem Bruder, der ja inzwischen auch an der Macht ist. Sie hätte das besser machen sollen. Sie hat es aber nicht gemacht.
Alter.
So, sie ist jetzt Mitte 30 und sie stimmt jetzt dieser zweiten Ehe zu und wird die Frau von PK. Sie stellt aber Forderungen. Er darf einerseits keine Ehefrau neben ihr haben und er muss ihre Söhne akzeptieren und ihre Söhne sollen sein Reich übernehmen, wenn er einmal nicht mehr ist. Und er muss das alles bei den Göttern schwören. Und er sagt, ja klar, kein Problem, ich schwöre. Macht so ein bisschen so.
Schwöre.
Und sie will ich damit in die Hochzeit.
Arsinoe, ich nenne dich. Wo keine andere bist Frau. Du mein Sonnenlicht? Ich brauche dich. und verwiese dich. Ich respektiere nur mich.
Genau das hat er gesungen damals.
Oh Gott, kannst du dich erinnern daran? Grub Teckern war das.
Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Das war eines der ersten YouTube-Videos, der ersten Deutschen, die groß geworden sind. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass es in meiner Wahrnehmung eines der ersten YouTube-Videos war.
Dieses Lärm, das finde ich super.
Er schwört das alles, er schwört, dass er nur sie lieben wird.
Und dass er nur sie respektiert.
Nur sie respektiert und dass ihre Söhne seine Erben sein werden.
Okay, nice. Also, dass sie es geschafft hat, irgendwie ihre Kinder unterzubringen, sage ich jetzt mal, oder? Weil es hätte auch ganz anders laufen können.
Sie hat sich auch ganz kurz darüber gefreut.
Mhm. Oh je, es kommt wieder Mord und Totschlag wahrscheinlich.
Ja, direkt nach der Hochzeit schickt Arsinoe ihre Söhne. Der Älteste, der Babyboy, ist da gerade nicht dabei. Man weiß nicht genau, der ist irgendwie woanders unterwegs, ja.
Mit 15 Jahren, er bummst wahrscheinlich irgendwo unter einer Brücke oder so.
Nimmt Drogen.
Nimmt Drogen, genau.
Immer noch gesünder als was seinen Geschwistern jetzt passiert.
Oh weh.
Die beiden gehen ins Zelt von PK, um zu gratulieren oder um jetzt offiziell als Erben anerkannt zu werden. Man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, er gibt den Befehl,
die beiden Kinder umzubringen.
Und es ist anscheinend dann auch vor Asinoes Augen passiert, dass er die Kinder umgebracht hat.
Oh nein.
Also sein ganzer Schwur, alles für den Arsch. Er ist und bleibt der Bösewicht in dieser Geschichte. Sie flieht also abermals und...
Also da will ich auch weg,
sie
oder?
Sie ist auch von da vorne auf der Flucht vor ihrem gefährlichen Halbbruder. Der wird, it's Karma, kurz danach von den Kelten getötet.
Mhm.
Dann ist er zumindest weg, der Bösewicht. Inzwischen trifft Arsinoe wieder auf ihren ältesten Sohn und sie kämpft jetzt wieder weiter für das Recht, dass er auf den Thron kommt.
Mhm.
Und jetzt reisen sie zusammen zurück nach Ägypten. Es ist jetzt 20 Jahre nach ihrem Aufbruch aus der Heimat. Ihr Vollbruder, The Bro, Ptolemaios II., ist an der Macht.
Mhm.
Und jetzt kommt the next Telenovela-Shit hier. Dieser ist nämlich noch mit Arsinoe der Ersten verheiratet. Das ist eine Tochter von Lysimachos, also von dem ersten Ehemann von Arsinoe.
Ich glaube, ich werde nicht mehr.
Also quasi ihre Stieftochter aus erster Ehe von ihrem ersten Mann, dem 60-jährigen Dude, dessen Tochter ist mit dem Bruder von Arsinoe verheiratet. Mhm. Also sie ist jetzt nicht nur die Schwägerin, sondern auch die Stieftochter von Arsinoe, um es nochmal zusammenzufassen.
Echt?
Aber bald nach der Rückkehr von unserer Arsinoe, von der zweiten, wird die erste Arsinoe ins Exil geschickt, wegen dem Verdacht, sich gegen ihren Mann verschworen zu haben. Bei Agathokles gab es ja auch diese Geschichte mit der Verschwörung. Auf jeden Fall, die kommt ins Exil, die ist dann weg. Und Die ist dann weg, die Arsinoe, die erste.
Und nun vielleicht ist eh gar nicht so schlecht, dass sie davon gekommen ist. Also
Je
weiter du weg bist von dieser Familie, desto besser, oder?
Ja, vielleicht war sie ein Glück für sie. Diese Familie ist wirklich crazy.
Crazy!
Also wir schreiben jetzt das Jahr 273 vor der Zeitwende.
Ist deine Familie eigentlich auch so crazy?
Ja, also der Satz, den ich jetzt gerade angefangen habe, der wäre weitergegangen mit und die Vollgeschwister heiraten. Also so crazy ist dann meine Familie doch nicht.
Okay. Das könnte in Österreich spielen, diese Episode, so wie sich das anhört.
Ja, ne, vom Halbbruder getrennt, weil der die Kinder umgebracht hat und dann einen Vollbruder geheiratet.
Ja, den Bro.
Eine klassische Biografie.
Und Bro muss sich jetzt nicht mal einen anderen Namen für seine zweite Ehefrau merken. Die
ja,
beide
genau,
gleich.
Die heißen beide gleich. Naja, er heißt selber Ptolemaios, also das wäre so der heutige Peter irgendwie.
Natascha her.
Ich habe jetzt einen kurzen Exkurs vorbereitet zur Geschwisterehe.
Okay.
Weil dass da die Vollgeschwister geheiratet haben, ist natürlich doch etwas ungewöhnlich, um das mal positiv zu sagen. Geschwister ist halt wirklich eigentlich weltweit ein Tabu.
Mhm.
Das fällt unter den Inzest. Es gibt allerdings eine Reihe von Ausnahmen. In manchen historischen Kulturen wird die Geschwisterehe innerhalb der Herrscherfamilie als legitim betrachtet und sogar als geheiligt betrachtet. So ist es auch immer wieder in Ägypten gewesen. Das heißt, in Ägypten war zum Beispiel die Vollehe zwischen Geschwistern, gerade wenn die an der Macht waren, üblicher als es zum Beispiel in Griechenland. In Griechenland, was ja auch ihr Einflussgebiet war oder wo sie ja auch relevant waren, dieses Geschwisterpaar, da war das irgendwie schon etwas, was beanstandet wurde, was ein Tabubruch war. Sie machen das dann auch so, dass sie sich mit Isis und Osiris im ägyptischen Raum vergleichen, die ja auch Geschwister waren. Und im Griechischen halt auch mit Zeus und Hera, weil die sind ja eigentlich auch Geschwister. Das heißt, so legitimieren sie es und so heben sie sich auch noch mal mehr in diesen göttlichen Bereich rauf. Also sie werden dann auch wie Götter verehrt. Beim normalen Volk in Ägypten kommt die Geschwisterehe sehr selten bis gar nicht vor. Da scheint es nicht so üblich gewesen zu sein. Es war aber durchaus üblich bei Liebespaaren und Eheleuten, dass sie sich mit meinem Bruder und meiner Schwester angeredet haben. Mhm. Das sollte halt so ein familiäres Verhältnis ausdrücken und hat sich jetzt aber nicht auf jetzt reale Blutverwandtschaft bezogen. Mhm. Und im antiken Athen zum Beispiel durften Halbgeschwister heiraten, aber eben nur Halbgeschwister und nur, wenn sie verschiedene Mütter hatten.
Dass sich sowas nicht schämt.
Die Ägypter betrachten Ptolemaios II., also den Bro, sowieso als Pharao. Das heißt, dass diese Verbindung ist auch irgendwie legitimiert mit seiner Schwester. Aber es widersprach halt schon dem Schicklichkeitsempfinden der Griechen. So, wir wissen heute, dass der Bro keine andere Frau neben seiner Schwester hatte. Er hatte zwar ein paar Konkubinen, aber keine Ehefrauen. Mhm. Und sie nennen sich selbst Philadelphus, die Geschwisterliebenden. Es ist bis heute nicht ganz klar, haben die aus Liebe geheiratet oder war das alles nur Berechnung? Ganz lange war die Geschichtsschreibung auch so, dass sie ihn dazu gezwungen hat, zu heiraten. Mhm. Beziehungsweise er als der jüngere, 8 Jahre jüngere Bruder seiner Schwester auch verfallen war und die das halt für ihre Zwecke ausgenutzt hat. Mhm. Das ist aber auch so eine sehr frauenfeindliche Art, die Geschichte zu deuten, die halt einfach lange üblich war, die aber heute nicht mehr so unbedingt gemacht wird. Ja?
Aber die kannten sich auch ganz lang nicht mehr, oder? Weil sie ist sie ist als Kind schon relativ schnell irgendwie wegverheiratet worden.
Die haben sie 20 Jahre nicht gesehen.
Ja. Genau, okay.
So, mit dieser Hochzeit mit ihrem Bruder beginnt jetzt die Epoche in ihrem Leben, für die sie auch dann lange Zeit eben berühmt war und ist. Sie steht jetzt in der Öffentlichkeit. Mhm. Als Pharaonin beeinflusst sie die Außenpolitik und das Finanzwesen.
Ach, sie ist jetzt auch gleich zur Pharaonin erklärt worden.
Ja, er ist Pharaon, sie ist dann auch die Pharaonin.
Und war gleich von Anfang an gleichberechtigt.
Die waren ziemlich gleichberechtigt, ja. Okay. Anscheinend hat sie auch großen Einfluss genommen. Also sie hatte ja durchaus ein Machtbewusstsein und ein Sendungsbewusstsein. Mhm. Und sie hat da schon ihren Status als Pharaonin auch genutzt, um wirklich halt auch aktiv zu sein. Mhm. Auch militärische Angelegenheiten hat sie beeinflusst und mitbestimmt. Sie und ihr Bruder oder ihr Brudermann, ihr Bro, schaffen ganz viele Bereichen königliche Monopole, schauen sie auf das Geld und Ägypten wird so zum größten Handelsplatz der Welt unter ihrer Herrschaft.
Kurz Zwischenfrage, Kinder hatten die aber keine mehr miteinander?
Kinder hatten sie keine mehr miteinander.
Okay, die hätten wahrscheinlich selber nicht lange überlebt.
Sie etablieren sich selbst als Halbgötter und werden sowohl von ägyptischer als auch von griechischer Seite her verehrt. Mhm. Und sie ist auch in dieser ptolemäischen Dynastie die erste Pharaonin. Auch die erste Pharaonin, die auf Münzen abgebildet ist. Prinzipiell unter ihrer Herrschaft oder unter der Herrschaft dieses Geschwisterpaares beginnt das vom Tauschhandel weg es Richtung Münzhandel geht oder, oder Geldhandel. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so der Beginn vom Kapitalismus so im weitesten Sinne. Mhm. Sie ist da auch selber drauf abgedruckt auf den Münzen. Und das ist ihr dann tatsächlich anscheinend schon bewusst, was für ein mächtiges Propagandamittel das dann auch ist, auf Münzen abgebildet zu sein. Ne?
Okay. War sie eine der Ersten quasi?
War sie eine der Ersten und sie stellt sich auch dort zwar eher in einer griechischen Tracht dar, also sie sieht auch eher aus wie eine elegante, adlige Griechin, hat aber trotzdem auch so ägyptische Symbole und Symbole von Alexander einfach auch mit drauf. Also sie macht da ganz bewusst, mit welchem Bild sie verbunden werden möchte, auf diese Münzen drauf und nutzt das halt auch sehr für sich. Ja? Über ihren Tod wissen wir jetzt nichts für sie, außer dass sie vermutlich so Mitte 40 oder 50 Jahre alt war, als sie gestorben ist. Der Kult um sie bleibt auch nach ihrem Tod erhalten und erst 300 Jahre später gerät sie langsam in Vergessenheit. An die Stelle ihrer Bekanntheit rückt dann eine gewisse Kleopatra und deren Schwester Arsinoe IV.
Du, aber gibt es einen Grund, warum sie so, also sie waren ja doch recht beliebt und bekannt und so? Aber gibt es dafür irgendwie eine Tat oder so, die sie zu dieser beliebten Figur gemacht hat? Oder war es einfach so, dass man einfach sich dachte, hey cool, eine Frau ist an der Macht, ich weiß es nicht.
Naja, sie haben schon halt Ägypten zum größten Handelsplatz in ganz der ganzen bekannten Welt gemacht.
Hast du erzählt, ja.
Also sie hat schon für das Volk Wichtiges getan. In Ägypten selber war das jetzt auch eben nicht so verpönt, dass sie den Vollbruder geheiratet hat. Mhm. Sie wird eben danach in der Rezeption immer als sehr machtgeil, intrigant, manipulativ, mhm. als richtige Bitch dargestellt. Mhm. Das liegt einerseits natürlich daran, das haben wir jetzt ja schon in den letzten Folgen schon immer wieder gehört, einfach daran, dass sie eine Frau ist, aber auch daran, dass man sich dann auch später oder in anderen Kulturkreisen sehr an dieser Geschwisterehe gestoßen hat. Mhm. Aber in Ägypten selber und in dieser ptolemäischen Dynastie hatte sie auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Wenn wir heute an Pharaonen denken, denken wir an Kleopatra als Erste. Das ist so ein Name, der uns allen noch total geläufig ist. Mhm. Asinur nicht so, das war aber zu der damaligen Zeit halt anders. Die war schon sehr präsent und wurde eben weiterhin vergöttert und abgekultet. Sie hat auch Kultur und Architektur und das alles sehr gefördert. Also vieles, was wir heute noch so vom alten Ägypten an Staat und so haben, fällt auch auf diese Epoche zurück und auf ihre Herrschaftszeit auch zurück.
Mhm. Ja. Und hat es der Big Boy dann eigentlich geschafft?
Es ist nicht ganz hundertprozentig klar, aber es ist danach ein Ptolemaios an die Macht gekommen. Mhm. Vermutlich war das ihr Sohn, ja. Weil sie hatte ja dann auch mit ihrem Bruder zusammen keinen Sohn mehr. Sie hatten ja keine Kinder, auch keine Tochter.
Und die andere ist ja verbannt worden. Also ich nehme nicht an, dass der von einer Konkubine abstammt, oder? Der nächste Folge. Also
ja, ich denke auch, wenn er diese, dass das schon ihr Sohn gewesen sein wird.
At least.
Ein Zitat möchte ich dir noch bringen. Die Quellen zu der Biografie, die könnt ihr in den Shownotes finden. Ein Zitat kam bei mehreren dieser Quellen vor, das kommt von Elizabeth Carney. Und sie hat in ihrem Buch über Asinur die Recherchearbeit so beschrieben: Looking at Asinur's life is a bit like trying to meet someone at a big party, but somehow always missing them. In a sense, Asinur is always in the other room. Mhm. Das heißt dafür, dass sie eigentlich auch so bekannt war und solange so bekannt war, ist dann die Quellenlage doch sehr lange sehr dürftig gewesen. Und auch jetzt habe ich auch gemerkt, war es eigentlich nicht so einfach, Quellen zu finden. Mhm. Bist du bereit für den nächsten Part?
Ich schenke mir noch kurz ein bisschen Tee ein. Willst du auch noch einen?
Ja, gerne.
Bitte, nicht schon wieder Feminismus.
Liebe Vero, ich möchte mich heute sehr gerne mit dir über Frauen und Karriere unterhalten.
Mhm, spannendes Thema.
Auf jeden Fall. Man kann ja auf jeden Fall sagen, dass Asinur definitiv eine Frau in einer Spitzenposition war, auch wenn sie eine Doppelspitze war. Sie hat da viel Einfluss geltend machen können und wichtige Entscheidungen getroffen. Und da möchte ich jetzt die Frage in den Raum stellen, wie denn die Führungsetagen bei uns heute so aussehen.
Wir wissen ja, dass sie nicht sonderlich weiblich sind, nur zu einem sehr, sehr geringen Prozentteil. Also viele haben das irgendwie als die Glasdecke bezeichnet.
Mhm. Oder
also
auch als den klebrigen Boden.
Diese Form von Grenze, über die die meisten Frauenberufe irgendwie nicht hinwegkommen. Also es ist quasi schon möglich für viele Frauen, dass sie in verschiedenen Berufswelten Karriere machen können, aber irgendwie an die Führung zu kommen oder an große Führungspositionen zu kommen, wurde oder wird vielen irgendwie noch schwer gemacht. Ja, und das haben, glaube ich, Feministinnen in den 70er Jahren als Glasdecke bezeichnet.
Es gibt jetzt aber, es gab dann auch später, nachdem dieser Glasdecke-Begriff irgendwie eingeführt wurde, dann auch eine andere Strömung, die dann gesagt hat, es gleicht eher einem Labyrinth, weil jetzt eine Glasdecke bedeutet, dass es eine unsichtbare Hürde, die nicht zu nehmen ist, oder dieses Bild wird dadurch vermittelt. Mhm. Und es sind aber viele Hürden, sie sind teilweise vorher sichtbar, teilweise nicht vorher sichtbar. Es ist mehr als wie ein Herumirren, weil halt viel mehr Steine einem in den Weg gelegt werden.
Ja, das habe ich auch schon gehört, dass sie diesen Begriff nicht mehr so gern nehmen, weil er einfach vom Bild her nicht so 100% passend ist. Aber das ist geblieben dabei irgendwie auch.
Auf jeden Fall kann man jetzt mal sagen, heutzutage sind Frauen so zahlreich wie noch nie in bezahlter Arbeit. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas durchaus Positives. Mhm. Es gibt aber irgendwie immer noch diese Unterteilung in Frauenarbeit und Männerarbeit, in typisch Frauenbranchen, typische Männerbranchen. Mhm. Weltweit gesehen ist zum Beispiel ganz Spitzenreiter in Frauenberufen Pflege- und Geburtenhilfe, mhm. auch Hauptschulkräfte und auch Dentalhygienefachkräfte.
Fast überall Assistenzberufe, oder? Also, ja. Also im Sozialbereich, die Assistenzberufe sind, glaube ich, auch vorrangig Frauen nach wie vor.
Ja. Bei Männern sind dann oft chirurgische Fachkräfte, also nicht, dass alle Männer Chirurgen sind, aber dass mhm. einfach in diesem Bereich Chirurgie mhm. der Männeranteil
so viel höher
so viel
ist.
Höher ist ja. mhm. Auch so bei Verkehrspilotinnen mhm. oder auch bei TaxifahrerInnen. Was sich daraus auch dadurch ergibt, dass diese unterschiedlichen Branchen sind dann auch unterschiedlich bezahlt, dass mhm. auch tendenziell oft männlich geprägte Bereiche besser bezahlt sind als so mhm. Frauenbranchen, nenne ich es jetzt mal. Ja. Mhm. Das schlägt sich dann auch im Gender Pay Gap nieder.
Na, servus.
Vorweg einmal, es gibt ihn, auch wenn viele immer sagen, es gibt ihn nicht oder er ist so nicht berechenbar. Das stimmt nicht. Es gibt zwei unterschiedliche Berechnungsformen. Und zwar den bereinigten und den unbereinigten Gender Pay Gap.
Mhm. Ich habe ein Buch mit dabei, das sage ich gleich mal dazu. Ah. Invisible Women nennt sich, der ist auch mhm. übersetzt worden. Das ja. ist ein, also auf jeden Fall eine herzliche Empfehlung von meiner Seite, wen das interessiert, wer irgendwie wirklich Daten und Fakten haben möchte zu dem Thema. Die Caroline Criado-Perez hat das geschrieben, eine britische Journalistin.
Dann schließe ich mich auch gleich an mit meinen Buchempfehlungen.
Okay.
Also einerseits möchte ich an dieser Stelle wie schon einmal den Frauenatlas empfehlen von Joni Sieger. Das sind ganz viele Daten, Fakten weltweit in den verschiedensten Bereichen, die Frauenleben betreffen. Das ist sehr spannend. Und ich möchte auch sehr empfehlen das Buch No More Bullshit. Das wurde herausgegeben von der Sorority. Bezieht sich hauptsächlich auch auf Österreich, Deutschland und Schweiz, also auf den deutschsprachigen Raum.
Okay, das ist spannend.
Und unterschiedliche Autorinnen haben da geschrieben zu unterschiedlichen Themen. Und es geht dabei darum, so Stammtischweisheiten zu entkräften.
Mhm,
und das widerlegen sie halt mit Daten und Fakten. Mhm. Um einem einfach auch so Werkzeug in die Hand zu geben, wenn man diese Diskussion mal wieder irgendwo führen muss oder so. Genau, also dann fangen wir mal an mit dem unbereinigten Gender Pay Gap.
Okay.
Da geht es darum, dass ein durchschnittlicher Stundenverdienst verglichen wird von unselbstständig Beschäftigten in der Privatwirtschaft. Das heißt, da geht es jetzt noch nicht darum, welche Branche, und es geht auch noch nicht darum, in was für einem Arbeitsverhältnis die Leute stehen, sondern es geht nur darum, wie ist der durchschnittliche Stundenverdienst von Männern, wie ist der durchschnittliche Stundenverdienst von Frauen.
Aber unselbstständig, also Angestellte.
Genau, bei Angestellten mhm. in der Privatwirtschaft. Und da kommt dann ganz oft dieses Argument von, ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil natürlich verdient ein Chirurg mehr als eine Sekretärin, und darum stimmen dann diese Zahlen irgendwie nicht, weil er sehr unterschiedliche Qualifikationen auch erfordert und so. Das stimmt auch alles. Man kann aber anhand des unbereinigten Pay Gap auf jeden Fall sehen, wie Männer- und Frauenberufe eine unterschiedliche Wertschätzung erfahren
mhm.
und auch wie die Aufteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit ist, weil halt noch immer vorwiegend Frauen die Care-Arbeit zu Hause leisten.
Ja, das wird in diesem Buch übrigens auch beschrieben. Mhm. Ja. Also ich glaube, wir sind bei durchschnittlich 61% der unbezahlten Arbeit bleibt bei den Frauen hängen.
Mhm. Also ich habe hier eine ganz, ganz coole Zahlen auch noch. Das sind jetzt Zahlen von 2017 in Österreich.
Mhm.
Da war es so, dass 48% der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit gearbeitet haben oder in atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Das heißt, die Hälfte der Frauen circa arbeitet Teilzeit
mhm.
von den erwerbstätigen Frauen, die andere mhm. Hälfte Vollzeit.
Mhm.
Und nur 12% der Männer arbeiten in Teilzeit.
Mhm.
Mit der Begründung, also Frauen, wenn man sie fragt, warum, dann ist es meistens, weil sie mit der Pflege von Kindern oder von Verwandten auch beschäftigt sind.
Mhm.
Und bei Männern kommt ex aequo die Antworten, dass sie mit der eigenen Fortbildung oder mit schulischen Sachen irgendwie beschäftigt sind, weil sie sich halt weiterbilden.
Ach, die sagen gar nicht so oft dazu wegen Kindern. Ich dachte mir, das hat sicher schon auch was mit Vaterkarenz zu tun.
Wird sicher auch welche geben, aber so die beiden Hauptantworten
aber
sind halt entweder...
Aber keine 12%, das ist ja, klar, ja.
Also die Hauptantwort ist halt, dass sie entweder halt mit der eigenen Karriereplanung irgendwie beschäftigt
es
sind, ohne dass sie einfach nicht
logisch,
wollen.
Es ist auch logisch, weil die Frage stellt sich meistens nicht, wem macht es mehr Spaß, zu Hause zu bleiben und aufs Kind zu schauen, weil ich glaube, da wären schon einige Väter auch viel eher dazu bereit, als sie es jetzt im Endeffekt wirklich tun. Aber ein Kind kostet halt Geld. Und in den meisten Familien, glaube ich, ist es nach wie vor so, dass der Mann mehr verdient als die Frau.
Und es beißt dir halt die Katze in den Schwanz. Weil eben, wenn die Tatsache, dass Frauen einfach viel Heimarbeit, unbezahlte Arbeit und Care-Arbeit leisten, daran liegt, dass es einen Gender Pay Gap gibt, dann wird das auch so bleiben, weil halt weiterhin einfach die Männer mehr verdienen und die dann auch weiter arbeiten gehen müssen. So. Also das kann man ja auch dann so von als Familie jetzt nicht aufbrechen. Ja? Also die muss ich da einiges irgendwie tun. Ich hatte hier auch noch ganz spannende Zahlen, wie ich fand. Auch Zahlen können mal spannend sein.
Gib mir die spannenden Zahlen.
Das ist von einer Statistik von der OECD. Die besagt, dass Männer pro Tag 135 Minuten unbezahlte Arbeit leisten und 365 Minuten bezahlt. Frauen hingegen machen 269 Minuten unbezahlte Arbeit im Schnitt. Also das ist dann 135 zu 269.
Pro was ist das jetzt eingeteilt?
Pro Tag.
Pro Tag.
Und 249 Minuten bezahlt. Das heißt, sie haben weniger bezahlte Arbeit und mehr unbezahlte Arbeit. Wenn man das jetzt diese Zahlen dann irgendwie zusammenrechnet, kommt man halt darauf, dass Männer im Schnitt, natürlich sind alles irgendwie Statistiken, ja, dass Männer im Schnitt für 73% der Arbeit bezahlt werden, die sie leisten, und Frauen für 48% der Arbeit.
Ja, da gibt es eben übrigens auch eine recht schöne Geschichte in dem Buch. In Island war das anscheinend so, dass sich in den 80ern, glaube ich, ich müsste jetzt mal kurz nachschauen, 1975, also noch nicht ganz die 80er.
Fast.
Genau, genau. Also der 24. Oktober 1975 war das in Island. The Long Friday, also der lange Freitag haben sie ihn genannt. Das war der Tag, an dem sich sehr, sehr viele Frauen zusammen, oder eigentlich fast alle Frauen in Island zusammengetan, also ein großer Prozentteil, also das ist natürlich auf Einwohner gesehen, in Island viel weniger, als es zum Beispiel in Deutschland wäre. Sie haben sich irgendwie einfach alle zusammengetan und gesagt, so heute leisten wir keine Arbeit. Also wir streiken, aber eben nicht nur in der bezahlten Arbeitswelt, sondern auch in der unbezahlten Arbeitswelt. Ja. Und da haben wirklich viele, viele, viele mitgemacht. Und das hat dann im Endeffekt auch dazu geführt, dass es einerseits eben zu einer Art Feiertag geworden ist und andererseits, dass es mittlerweile ein Gesetz gibt in Island, das die Diskriminierung des Geschlechts in der Arbeitswelt verbietet.
Ja.
Und witzigerweise sagt die Autorin des Buches auch irgendwie so, der Economist, glaube ich, war das, hat Island als das beste Land für eine arbeitende Frau genannt. Und sie hat dann aber irgendwie gemeint so, es gibt keine nicht arbeitende Frau, sondern es gibt halt einfach nur auch Frauen, die nicht bezahlt werden für ihre Arbeit.
Ja, ja, ja.
Also wie gesagt, sie sagt irgendwie auf einer individuellen Basis ist es natürlich schon so, dass es eine Besserung gibt und dass es den Männern irgendwie auch langsam bewusst ist,
auf jeden Fall,
dass man da sich da beteiligen muss. Aber in Statistiken ist es einfach nach wie vor noch so, dass dieser Gender Gap eine Realität ist, mit der wir umgehen lernen müssen.
Ich dachte immer, das ist so eine gefühlte Wahrheit, aber es gibt auch Statistiken dazu, dass halt auch tatsächlich die Hausarbeit, die Männer leisten, hauptsächlich Glühbirnen wechseln und Müll runtertragen.
Ja, Müll raustragen, genau, das habe ich mir fast gedacht, sowas wird jetzt kommen.
Ja, ich dachte, das ist halt irgendwie auch so ein Klischee oder das ist halt...
So Reparaturarbeiten.
Reparaturarbeiten, aber das, tatsächlich gibt es da auch Aufzeichnungen dazu. Ja. Einfach um jetzt da unsere Aufzählung noch fertig zu machen, möchte ich jetzt auch noch kurz über den bereinigten Gender Pay Gap reden.
Gerne.
Da werden strukturelle Verdienstunterschiede herausgerechnet. Das heißt, so Faktoren wie Karenzzeit, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Ausbildungen und das Beschäftigungsausmaß, das wird als erklärbarer Unterschied abgezogen. Und selbst beim Bereinigten ist in Österreich und in Deutschland der Unterschied in der Bezahlung bei 14%. Zu diesen Berechnungen, es haben halt beide Berechnungen eine Berechtigung, einfach weil sie beide auch unterschiedliche Sachen erzählen und erklären. Also wenn man einfach mal so sieht, okay, der bereinigte Gender Pay Gap geht mehr in die Richtung von so strukturell Zwillinge vergleichen, gleicher Job, gleiche Ausbildung, gleiche Berufserfahrung, also gleich 40 Stunden oder 20 Stunden Job oder so. Ja. Wie ist dann der Unterschied? Und das andere zeigt halt einfach, dass andere Jobs und andere Lebensrealitäten bei Frauen vorherrschen. Ne? Und ich finde immer ganz gut, eigentlich beide Gaps, beide Berechnungsarten so im Blick zu haben.
Mhm. Mhm. Mir fällt gerade ein Video, ich glaube, das habe ich auf Funk gesehen, wo sie sich über die Frauenquote unterhalten. Ich glaube, es sind 5 GegnerInnen und 5 BefürworterInnen von dieser Frauenquote und die versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Es ist ein spannendes Video. Das kann man auf jeden Fall auch, sollten wir auch in die Beschreibung reinschmeißen.
Ja, gerne.
Finde ich, weil da eben auch, ich glaube, eine PolitikerIn ist dabei und eine, die sich eben schon sehr stark für die Frauenquote einsetzt und eben auch einen Herrn zum Beispiel, der gesagt hat, seit er die Frauenquote bei sich in der Firma eingeführt hat, haben sich einfach viele Dinge ins Positive verändert. Also Befürworter, die eben auch quasi von den Vorteilen von der Frauenquote irgendwie schon gesprochen haben und GegnerInnen natürlich, die dann sagen, die Quote bringt ja insofern nichts, weil dann bekommen Frauen den Job, obwohl sie ihn gar nicht verdient hätten oder sowas in die Richtung. Ja. Was natürlich Unsinn ist, weil es nicht...
Es ist ja eher das Gegenteil der Fall, dass halt, wenn wir jetzt sagen, Job und Karriere ist ein Kuchen, dann streiten sich halt oft sehr hochqualifizierte Frauen mit nur mittelqualifizierten Männern um denselben Kuchen.
Beruf,
Und hochqualifizierte Männer haben die Jobs meistens halt so wie, also ist auch verallgemeinert jetzt gesagt. Ja. Ich habe auch noch gefunden, dass es einfach auch wirklich wirtschaftliche Studien gibt, nämlich auch von großen Börsenunternehmen selber geführt. Da geht es um Quote in Aufsichtsräten. Die Studien von diesen Börsenunternehmen selber sagen halt auch, dass homogene Teams, also zum Beispiel Teams, die jetzt nur mit Männern besetzt sind, was halt bei Aufsichtsräten in Börsenunternehmen öfter der Fall ist, die sind für das Unternehmen teurer als durchmischte, gemischte Teams, einfach weil der Erfolgsdruck kleiner ist und die Kontrolle innerhalb des Teams halt irgendwie kleiner ist. Es bringt jetzt nicht nur für die Frauen und ideell etwas. Es bringt auch wirklich monetär kapitalistisch etwas, wenn das jetzt irgendwie ein Argument ist. Ja.
Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken?
Also ich finde halt auch jedes Mal, wenn es dann irgendwie auch dieses Argument kommt von so, naja, aber qualifizierte Frauen wollen ja auch gar nicht als Quotenfrau dann irgendwie dastehen, weil dann glauben immer alle, sie sind nur die Quotenfrau. Und ich mir denke so, ja, aber ganz ehrlich, bisher die Männer in Führungspositionen sind halt in Wahrheit auch Quotenmänner. Die standen nie in Konkurrenz mit Frauen, ne? Die standen in Konkurrenz mit anderen Männern. Es ist halt oft so, dass so dieses Privileg oft so als selbst erarbeitet wahrgenommen wird, was auch total nachvollziehbar ist. Ja? Aber dass du in dieser Position bist als Mann, hat schon auch etwas mit deinem Geschlecht zu tun. Ne? Du hast einfach nicht konkurriert mit 50% der Leute, die auch am Arbeitsmarkt sind.
Und ich glaube, du darfst dir quasi auch als Frau, selbst wenn du irgendwie durch die Quote reingekommen wärst, also wenn das quasi die Tür war, die dir diese Möglichkeit eröffnet hat, darfst du dir dann auch keine Fehler an dieser Position erlauben.
Ja. Es wird ja auch ganz oft so von QuotengegnerInnen auch oft so dargestellt, wie wenn eine Quote kommt, dann haben wir das Problem, dass lauter unqualifizierte Frauen in Führungspositionen sitzen, weil die jetzt nur wegen der Quote da sind. Und so ist es ja nicht. Es gibt viele qualifizierte Frauen für jegliche Positionen. Also gerade in Aufsichtsräten zum Beispiel, da geht es ja auch nicht um Qualifikation, da wirst du ernannt, da musst du irgendwie eine Lobby hinter dir haben, da musst du vernetzt sein. Ne? Da geht es jetzt nicht nur um die Qualifikation.
Na, geh auf.
Was vielleicht auch reinpasst in das Thema, dass viele das, glaube ich, missinterpretieren, dass es auch antifeministisch wäre, sich als Familienmutter auszusuchen, zu Hause zu bleiben und die Kinder großzuziehen. Was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, weil feministisch ist, wenn eine Frau die Wahl hat, Karriere zu machen oder zu Hause zu bleiben.
Und wenn halt auch einfach die Arbeit, die sie leistet, gesehen und honoriert wird. Ja?
Ja.
Und da geht es halt darum zu kämpfen, dass dann einfach eine soziale Absicherung da ist, wenn man sich dafür entscheidet, zum Beispiel zu Hause zu bleiben.
Ja, dass dir nicht noch mehr Steine in den Weg gelegt werden, wenn du dich dazu entscheidest, beides zu machen oder zu sagen, ich möchte beides schupfen können, aber dazu muss eben auch gesellschaftlich die Möglichkeit irgendwie auch geschaffen werden. Und im Moment befinden wir uns, glaube ich, überhaupt in einer Zeit, wo du es nicht mehr schaffst, von einem Gehalt eine Familie zu ernähren.
Ja, die Zeiten sind vorbei. Was ich auf jeden Fall noch, weiß nicht, ob schon abschließend, aber auf jeden Fall noch ganz mir wichtig ist zu erwähnen, dass halt alle Zahlen, alle Probleme, die wir gerade dargestellt haben, sich halt nochmal multiplizieren, wenn dann zum Beispiel noch eine andere Herkunft, eine andere Hautfarbe, noch andere Diskriminierungsgründe irgendwie dazukommen. Dann ist das halt, da ist der Arbeitsalltag nochmal schwieriger. Also für Women of Color zum Beispiel, das waren jetzt Zahlen aus Österreich und aus Deutschland und irgendwie sehr weiße Zahlen. Schlimm genug, aber andere Lebensrealitäten sind noch krasser.
Na, geh auf.
Genau, dann machen wir jetzt mal Schluss für heute.
Richtig.
Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns entweder auf Spotify abonniert oder auf Apple Podcasts bewertet.
Gerne. Ihr könnt uns auch erreichen, indem ihr uns auf Instagram folgt. Darüber freuen wir uns natürlich immer.
Ja, unter vibesbilder.podcast.
Es ist ein sehr schöner Kanal geworden, finde ich.
Voll, es sind die Stories ganz toll.
Ja, wir bemühen uns immer, irgendwelche humorvollen Dinge auch irgendwie zu informieren und Spaß zu haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Ziel, auch im Social-Media-Bereich. Also das,
unser Instagram-Kanal ist so bunt wie wir.
So bunt wie wir, und wir versuchen, euch den Alltag zu versüßen und gleichzeitig zu informieren.
Ja, außerdem sind wir auch per Mail erreichbar.
Richtig.
Unter info@vibesbilder-podcast.com.
Und wir haben auch mittlerweile schon einige Vorschläge bekommen. Ihr könnt das gerne weiterhin machen, indem ihr zum Beispiel mir schreibt unter vero@vibesbilder-podcast.com. Und dann könnt ihr mir vorschlagen, hey, diese und jede Frau würde die Stefanie sicher extrem interessieren.
Und ihr könnt auch mir schreiben unter stephanie@vibesbilder-podcast.com, wenn ihr sagt, hast du schon von der und der Frau gehört? Ich glaube, die Vero würde das lieben, wenn du ihr davon erzählst.
Oder sie wird es hassen. Mach das bitte.
Wir wollen sie leiden hören.
Wir wollen die Vero leiden. Stephanie übrigens mit F geschrieben, sonst kommt das nicht an.
Sonst kommt das nicht an, das stimmt.
So, und wir machen jetzt eine Dance Party, oder?
Ja.
Also wir laden dann alle ZuhörerInnen dazu ein, bei unserer wunderschönen Outro-Musik zumindest innerlich zu springen.
Oder mit dem Zehchen zu wippen.
Richtig. Also, an alle Bitches und Queens,
lasst es euch gut gehen.
One, two, three, jump!